SRF 3.
Nach den Unwettern in Texas gibt es Explosionen in einer Chemiefabrik. Was weiß man bisher über das Geschehen? Ein neues Urteil erlaubt die Rückschaffung von bestimmten Eritreern. Lässt sich das auch praktisch umsetzen? Aus dem evakuierten Bondo werden wertvolle Warlan-Bilder gerettet. Warum sind manche Dorfbewohner nicht glücklich damit? Fragen und Antworten im Info 3. Im Studio ist Isabel Meissen. Wie befürchtet also, im Überschwemmungsgebiet bei Houston in Texas sind in einer großen Fabrik Chemikalien explodiert. Angestellte und Anwohner im Umkreis von 2 Kilometern waren schon vorsorglich evakuiert worden. Eine Sprecherin der Firma erklärte, es bestehe die Gefahr weiterer Explosionen und es sei im Moment unklar, welche Gefahren Mensch und Umwelt drohten. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Die Chemiefabrik, in der Vorprodukte für Plastik und Pharmazeutika hergestellt werden, ist wegen der Überflutung des Geländes seit Tagen ohne Strom. Auch die Generatoren fielen aus und damit das gesamte Kühlsystem. Doch die Chemikalien, sogenannte organische Peroxide, müssten permanent gekühlt werden, um nicht zu explodieren. Die Fabrikleitung hatte schon gestern gewarnt, dass es keine Chance gebe, Explosionen zu verhindern. Es werde auch zu einem Großfeuer kommen. Eine Behördensprecherin meinte, da das ganze Gelände überflutet sei, werde sich jedoch das Feuer nicht ausbreiten. Eine Nichtregierungsorganisation erklärte dazu, die Feuerausbreitung sei nicht das Problem. Die Organisation habe Unterlagen vom Umweltdepartement von Texas, wonach in der Fabrik Stoffe mit Schwefeldioxin gelagert seien. Nach einem Notfallplan aus dem Jahre 2014 könnten über 1 Million Menschen im Umkreis von über 30 Kilometern von einem Brand und der daraus entstandenen Giftwolke betroffen sein. Die Fabrikleitung erklärte dazu, es sei unwahrscheinlich, dass dieser Worst Case eintreffe. Es gebe Sicherheitsmaßnahmen, dass nicht alle Stoffe in der Fabrik in Brand geraten könnten.
Für weitere Meldungen jetzt ins Nachrichtenstudio zu Pascal Schmitz.
Im letzten Jahr sind doppelt so viele Menschen durch Streubomben getötet worden als im Jahr davor. Das zeigt der jüngste Streubombenmonitor. Die Zahl der Opfer stieg auf fast 1000. Betroffen sind vor allem Zivilisten in Syrien. Streubomben sind Trägerbomben, die viele weitere kleine Sprengkörper freisetzen. Sie sind verboten. Wer eine Wohnung kaufen will, zahlt in Zürich die höchsten Preise. Dort kostet ein Quadratmeter im Schnitt 12.250 Franken. Das zeigt der Immobilienreport der ETH Zürich und des Internetvergleichsdienstes Comparis. Am stärksten verteuert haben sich Wohnungen in Luzern. Dort kostet der Quadratmeter mittlerweile 8.500 Franken. Das sind über 80% mehr als vor 10 Jahren. Und am günstigsten ist der Quadratmeter in der Region Raron im Kanton Wallis mit 2.750 Franken. Bundespräsidentin Doris Leuthard ist zu einem Staatsbesuch in Indien eingetroffen. Auf dem Programm stehen heute und morgen unter anderem Gespräche mit Premierminister Narendra Modi, wie Leuthards Departement mitteilt. Bei den offiziellen Gesprächen werde es insbesondere um Verhandlungen gehen für ein Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Indien. Auch die Schweiz ist ein EFTA-Mitgliedsland. Weiteren Themen sind demnach auch die Zusammenarbeit mit Indien in den Bereichen Energie, Verkehr und Bildung. Die Bundespräsidentin reist in Begleitung einer Schweizer Wirtschaftsdelegation. Der frühere Innenminister von Gambia, Usman Sonko, bleibt in der Schweiz in Untersuchungshaft. Das Bundesstrafgericht hat seine Beschwerde gegen eine Haftverlängerung abgewiesen. Das Gericht begründet, es bestehe der dringende Verdacht, dass Sonko in Gambia Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen habe. Das zeigten die bisherigen Untersuchungsergebnisse. Sonko hatte im November 2016 in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Seit Ende Januar ist er in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, als ehemaliger Innenminister Gambias für Folterungen verantwortlich zu sein. An der Ostflanke des Eigers haben Fachleute erneut Risse entdeckt. Allerdings gebe es keine Anzeichen, dass die Wand demnächst abbreche, schreibt die Gemeinde Grindelwald. Auch befinde sich die Stelle an der sogenannten Schlossplatte fernab vom Siedlungsgebiet. Sollte tatsächlich Gestein abbrechen, würde dieses den Talboden gar nicht erreichen. Im Gebiet an der Eiger Ostflanke kommt es seit einigen Jahren immer wieder zu Felsabbrüchen. So stürzten an der Schlossplatte 2006 rund 2 Millionen Kubikmeter Fels ab. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.913 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.1463 gehandelt, der Dollar zu 96,53 Rappen. Das Wetter am Nachmittag und morgen ist es in der ganzen Schweiz meist stark bewölkt und nass, besonders in der Zentral- und Ostschweiz fällt teils anhaltender und auch kräftiger Regen. Die Temperatur liegt bei rund 16 Grad.
Mittag.
Für Eritreerinnen und Eritreer wird es schwieriger, in der Schweiz Asyl zu bekommen. Das Staatssekretariat für Migration SEM hat Verschärfungen beschlossen und das Bundesverwaltungsgericht stützt diese. Wer seine Dienstpflicht in Eritrea geleistet habe und erst nachher ins Ausland geflüchtet sei, der müsse bei einer Rückkehr keine menschenrechtswidrige Behandlung befürchten. Eine Rückführung sei deshalb zulässig und zumutbar. Max Ackermann.
Militärdienst in Eritrea, das hat wenig mit einer RS oder mit WKS in der Schweiz zu tun. Angehörige des sogenannten eritreischen Nationaldienstes müssen oft jahrelang und auf unbestimmte Zeit Dienst leisten. Theoretisch droht eine lebenslange Dienstzeit mit kargem Sold. Hilfswerke sprechen von Sklavenarbeit. Das Bundesverwaltungsgericht geht allerdings von einer durchschnittlichen Dienstzeit von zwischen 5 und 10 Jahren aus und nimmt an, dass es unter den Asylsuchenden in der Schweiz Personen gibt, die ihren Dienst im Heimatland regulär beendet haben. Sie müssten bei einer Rückkehr nicht befürchten, wieder eingezogen zu werden, und auch andere menschenrechtswidrige Behandlungen seien nicht zu erwarten. Das gelte auch für eine 29-jährige Frau, deren Asylgesuch abgelehnt worden war und laut Staatssekretariat für Migration nach Eritrea zurück müsste. Diesen Entscheid stützt nun das Bundesverwaltungsgericht. Der Anwalt der Frau und auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe kritisieren, dass der Entscheid ohne fundierte Quellen und im Widerspruch zu Berichten der UNO und unabhängiger Menschenrechtsorganisationen getroffen worden sei. Auch das Bundesverwaltungsgericht spricht von einer schwierigen Quellenlage, weil Eritrea sich abschottet. Gefängnisse zum Beispiel können nicht einmal Vertreter des Roten Kreuzes besuchen. Das Gericht stützt sich vor allem auf sogenannte Fact-Finding-Missions, Erkundigungsreisen, die auch Vertreter des SEM durchführen konnten. Zumindest könne man sagen, dass in Eritrea keine Situation allgemeiner Gewalt mehr bestehe, schreibt nun das Bundesverwaltungsgericht. Eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender sei daher nicht generell unzumutbar. Bereits im Januar hat das in Asylfragen oberste Schweizer Gericht entschieden, dass die illegale Ausreise aus Eritrea nicht per se schon ein Asylgrund sei. Jetzt also die Bestätigung, dass Menschen, die den Nationaldienst regulär beendet haben, nur noch schwer Asyl in der Schweiz erhalten. Wer außerdem in der alten Heimat ein soziales Netz hat, muss mit der Rückführung rechnen. Das könnte laut SEM einige hundert Asylsuchende aus Eritrea betreffen. Allerdings können auch sie nicht zur Rückreise gezwungen werden, weil Eritrea diese Landsleute nicht aufnimmt. Möglich ist nur die freiwillige Rückkehr, etwas, das die Schweiz mit Rückkehrhilfen fördern will.
Info 3 Mittag.
Bondo im Bergell. 4 Millionen Kubikmeter Fels, die ins Tal donnern. Eine Schlammlawine, die sich durchs Dorf schiebt. Das ist jetzt eine Woche her. Die Bewohner von Bondo durften, wenn überhaupt, seither nur kurz in ihre Häuser zurück. Ihr Hab und Gut mussten sie großenteils dort lassen. Auch Patricia Guggenheim, die Tochter des bekannten Schweizer Malers Varlin, kümmert sich in Bondo um seinen Nachlass. Nur ein Teil der Werke konnte bisher in Sicherheit gebracht werden. Der Bericht von Stefanie Hablützl und Sarah Hauschild.
Die Liebe verschlug den Zürcher Varlin mit bürgerlichem Namen Willi Guggenheim ins Bergell. Im Bondo entstand sein Spätwerk. Es gilt als Höhepunkt seines Schaffens. Vor 40 Jahren, 1977, starb der Künstler im Dorf. Sein Nachlass befindet sich bis heute dort. Erst Anfang August, wenige Wochen vor dem Jahrhundertbergsturz, holte das Burgdorfer Museum Franz Gertsch einige Werke für eine Ausstellung zum 40. Todestag des Künstlers ab in Bondo. Zum Glück, sagt eine nachdenkliche Kuratorin Anna Wessle.
Und wir haben natürlich auch gesagt, hätten wir die Vernissage jetzt einige Wochen später geplant, wäre es uns jetzt natürlich nicht mehr möglich gewesen, den Transport durchzuführen und eben die Werke nach Burgdorf zu holen.
Im Bondo selber kümmert sich Patricia Guggenheim um den Nachlass. Noch aufgewühlt von den ganzen Ereignissen möchte die Tochter des Künstlers vorläufig nicht am Radio reden. Sie bestätigt aber eine Information von RTR. Sie habe einen Teil des Archivs in Sicherheit bringen können, darunter zentrale Werke wie «Bondo im Schnee» oder «Goldrausch» mit den Bergeller Granitbergen im Hintergrund. Weitere Werke seien aber immer noch im Haus in der gefährdeten Zone. Ihre Mutter habe damals das Archiv an zwei Standorten im Bondo untergebracht, vor allem aus Angst vor Bränden. Die also erst teilweise gelungene Rettungsaktion der Warlin-Werke hat unter den evakuierten Menschen vom Bondo auch Missgunst ausgelöst. Dies bestätigt Christian Gartmann, Sprecher des Führungsstabs der Gemeinde.
Alle Bewohner haben gleich viel Zeit gekriegt, unter einer Stunde, um in ihr Haus zu gehen, um Sachen rauszunehmen. Die Evakuation von diesen Kunstwerken hat länger gedauert und vermutlich hat das den Eindruck ausgelöst, dass man jemanden bevorteilt.
Der Entscheid, einen Teil der Warlin-Werke zu evakuieren, sei auch in Absprache mit den Versicherungen geschehen. Diese wollten die wertvollen Werke offenbar in Sicherheit wissen.
Das war Info 3 am Donnerstagmittag. Zuständig für die Sendung Dominik Rolli und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.